Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heftiger Regen hat in Teilen Deutschlands Straßen überflutet, Keller volllaufen lassen und Bäche in reißende Ströme verwandelt. Die Feuerwehr rückte allein in Nordrhein-Westfalen zu tausenden Einsätzen aus. Wegen Hochwassergefahr mussten in Düsseldorf Bewohner eine Siedlung verlassen. In Sachsen wurde ein Mann von Sturzfluten erfasst und gilt seitdem als vermisst. Vor allem im Westen und im Südwesten Deutschlands wird weiterer Starkregen erwartet.
Es ist ein Kampf gegen die Wassermassen. So wie hier im nordrhein-westfälischen Erkrath wurden die Menschen an vielen Orten überrascht, in ihren Wohnungen und Häusern.
Um 1:30 hatten wir hier kein Wasser und innerhalb von einer halben Stunde ging hier komplett ein großer Bach. Ja. Komplett abgesoffen.
Auf einmal lief es hier runter, also kam es von da an, lief hier rein und innerhalb kürzester Zeit ging es mir bis über die Brust.
In Düsseldorf muss eine ganze Wohnsiedlung geräumt werden mit 350 Wohnungen. Die Zufahrtsstraßen ins nordrhein-westfälische Altena wurden abgeriegelt. Ein Feuerwehrmann ist dort von Wassermassen mitgerissen worden und ertrunken. Im sächsischen Jürstadt wurde ein 53-Jähriger von einer Sturzflut erfasst. Rettungskräfte suchen noch immer nach ihm. Auch in Baden-Württemberg wird ein Mann vermisst. Verursacht werden die starken Regenfälle durch eine Mischung aus warmer und kühler Luft. Für den Sommer seien solche Wetterextreme nicht untypisch, auch wenn sie eher selten vorkommen.
Das hatten wir in der Tat das letzte Mal 2005 oder davor 1999, wo dann teilweise auch wirkliche Sommerhochwässer oder Hochwasser aufgetreten sind an einigen Flüssen durch diese immensen Regenfälle. Das ist tatsächlich außergewöhnlich.
Besonders stark betroffen ist das nordrhein-westfälische Hagen. Einige Straßen waren dort nicht mehr passierbar, auch nicht für die Rettungskräfte.
Das hat uns unter anderem dazu bewogen, auch die Bundeswehr um Mithilfe zu bitten, um die Situation hier in Hagen wieder in den Griff zu kriegen. Erfreulicherweise hat das auch sehr gut geklappt.
In Hagen, wie auch in vielen anderen Teilen Deutschlands, hoffen sie, dass der Regen bald aufhört.
Zur Hochwasserlage in Hagen jetzt live Sarah Schmidt.
Das Wasser hinter mir ist jetzt hier minütlich näher gekommen. Auch deshalb ist die Feuerwehr im Einsatz. Aber auch, weil sich hier ein kleiner Bach jetzt in einen Fluss verwandelt hat. Und der hat Teile einer Außenwand eines Fabrikgebäudes weggerissen. Und da befürchtet die Feuerwehr, dass dieses Gebäude möglicherweise einstürzen könnte. Deshalb ist hier ein Teil der Straße abgesperrt. Die Stadt Hagen hat 2 Notunterkünfte eingerichtet und eben auch Menschen, die in der Nähe von Flüssen leben, aufgefordert, sich doch, wenn das bei den Straßenverhältnissen hier sicher möglich ist, in höhere Gebiete der Stadt zu begeben. Jetzt gerade haben wir eine kleine Regenpause hier. Trotzdem rechnet die Polizei nicht damit, dass sich die Lage hier am Abend entspannt. Und selbst wenn es etwas besser werden sollte und kein Regen mehr nachkommt, wird das Aufräumen hier noch Tage dauern. Und damit zurück zu Judith Rakers.
Über die Entwicklung in den Hochwassergebieten halten wir Sie mit einem Schwerpunkt um 21.30 Uhr bei Tagesschau 24 auf dem Laufenden. Weitere Informationen auch bei tagesschau.de. Die EU-Kommission hat Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen die verschärften Klimaziele erreicht werden sollen. Dazu gehören höhere CO2-Abgaben auch auf Importe aus Ländern mit weniger strengen Vorschriften. Neuwagen mit Verbrennungsmotor sollen ab 2035 nicht mehr zugelassen werden. Und für Flüge innerhalb der EU ist eine Kerosinsteuer geplant. Was von den Vorschlägen der Kommission umgesetzt wird, handeln die Mitgliedstaaten zusammen mit dem EU-Parlament aus.
Es stinkt auch heute wieder im Brüsseler Stadtverkehr. Dicht an dicht reihen sich Diesel und Benziner, stoßen jede Menge CO2 in die Luft. Die Kommission will das ändern. Bis zum Jahre 2035 sollen die Autobauer komplett auf Elektromobilität umsteigen. Der Verbrennungsmotor, er würde Geschichte. Wir müssen nun einen Schritt weitergehen, hin zu neuen Energieformen, getragen von Innovation, sauberer Energie und erneuerbarer Wirtschaft. Ein ganzes Dutzend an Richtlinien und Verordnungen stellten Kommissionspräsidentin von der Leyen und Green Deal-Kommissar Timmermans heute vor. Das Ziel, 55% CO2 bis zum Jahre 2030 einzusparen, wird nicht ohne tiefgreifende Einschnitte zu erreichen sein. Neben Tanken dürfte auch Heizen teurer werden. Im Gegenzug will die EU die energieeffiziente Sanierung fördern. Teurer soll ab 2026 auch der Import von energieintensiven Produkten wie Stahl oder Aluminium werden. Bei der Einfuhr müsste dann eine Sonderabgabe geleistet werden, wenn die Produkte nicht klimafreundlich hergestellt worden sind. Das dürfte nicht jedem gefallen. Wenn einer was nicht davon mag, können wir darüber reden. Aber wir können nicht das Ziel verwässern, 55% CO2 einzusparen. Denn das ist beschlossen. Heizen teurer, Autofahren teurer. Das könnte viele in Europa hart treffen. Die EU will mit einem Sozialfonds gegensteuern. Der Sozialfonds wird nicht nur eine direkte Hilfe für kleine Einkommen sein. Er wird auch in Investitionen und Innovationen gehen. Ob das reicht, um auch die Bürger beim Green Deal mitzunehmen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Klar ist, dass die EU-Kommission noch eine Menge Überzeugungsarbeit im Europaparlament und bei den Mitgliedstaaten leisten muss. Zu unterschiedlich sind die Interessen und Voraussetzungen der Staaten etwa beim Energiemix. Dennoch, die EU-Kommission hat heute aus Sicht vieler ein sehr konkretes Gesetzespaket vorgeschlagen, um den Green Deal voranzubringen.
Wer in Deutschland Verbrennungsmotoren baut, dem dürften die Pläne aus Brüssel Sorgen bereiten. Nicht alle Firmen werden auf die Produktion von Elektroautos umsatteln können, heißt es aus der Metallindustrie.
In unserer Industrie werden wir massiv Arbeitsplätze verlieren, keine Frage. Das geht natürlich auch auf den Wohlstand und wir brauchen dann eben auch Programme, wie wir die Menschen, die bei uns keinen Arbeitsplatz mehr finden, in andere Branchen unterbringen. Ich sage da nur Handwerk oder Pflege.
Firmen wie diese dagegen könnten die großen Gewinner sein. Hier in Halle an der Saale entstehen Solaranlagen. Geschäftsführer Dirk Musold rechnet mit einem Boom bei Solarenergie und damit, dass er bald mehr Personal braucht. Jedenfalls, wenn Gas und Öl tatsächlich wegen höherer Abgaben teurer werden. Er findet, die EU hätte viel früher auf umweltfreundliche Energien umsteuern müssen.
Wir wissen seit Jahren, dass wir 580 Terawattstunden brauchen. Und wenn ich aus Atom und Kohle herausgehe, gleichzeitig mir wesentlich mehr Strom rausnehme für die Elektromobilität und auch für das Heizen.
Vor allem energieintensive Branchen wie zum Beispiel Stahl und Chemie trifft die geplante Verschärfung beim CO2-Ausstoß. Hier befürchtet die Industrie Nachteile im Wettbewerb mit außereuropäischen Konkurrenten.
Da sehe ich ganz, ganz großen Diskussionsbedarf. Wie schützen wir die Unternehmen im Übergang davor, dass andere Länder einfach kontinuierlich weniger machen, als sie versprochen haben und kontinuierlich weniger machen, als Europa tut?
Die geplante Schutzabgabe auf Importe aus Ländern, die weniger umweltfreundlich produzieren, sei kaum durchsetzbar. Und sie würde die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu schwer belasten, so der BDI.
Die Bundesregierung sieht den Ablauf der Bundestagswahl im Herbst nicht durch Manipulationen gefährdet. Das haben Innenminister Seehofer und die Chefs der zuständigen Behörden heute in Berlin versichert. Eingriffe in den Wahlvorgang und die Auszählung der Stimmen schlossen sie aus. Gewarnt wurde auf der Pressekonferenz aber vor Desinformationskampagnen, Propaganda oder Cyberattacken mit dem Ziel, Wähler und Wahlkampf zu beeinflussen.
Der Online-Parteitag der CDU Anfang des Jahres. Hacker versuchen, Livestream und Website zu attackieren, eine digitale Bedrohung. Besonders in diesem Superwahljahr. Auch Abgeordnete von Bundestag und Landtagen werden seit Monaten immer wieder digital angegriffen. Unbekannte versuchen beispielsweise private E-Mail-Konten auszuspähen. Die Sicherheitsbehörden warnen.
Hierbei erlangte persönliche Informationen können in selektiver oder irreführender Weise veröffentlicht und auch durch manipulierte Informationen verfälscht werden, um Personen oder Parteien zu diskreditieren.
Politische Meinungsmache, auch bei Falschmeldungen wie dieser. Dass die Grünen das Ende der Haustierhaltung wollten, aus Klimaschutzgründen. Massenhaft geteilt im Netz. Wer genau dahinter steckt, ist unklar. Experten sehen aber deutliche Tendenzen.
Wir beobachten schon jetzt massive Desinformationskampagnen, vor allem von russischen Quellen, russischen Staatsmedien, aber auch verdeckten Social-Media-Netzwerken, die von Kreml-nahen Akteuren gesteuert werden, deren Ziel es ist, hier rund um die Bundestagswahl Desinformation zu verbreiten.
Ausländische Einflussnahme. Der Bundesinnenminister will da nicht konkret werden.
Solche Dinge muss man kennen und dazu schweigen. Nur dann ist man erfolgreich in der Bekämpfung.
Um Cyberangriffe abzuwehren, setzten die Sicherheitsbehörden auf den Schutz der IT-Systeme, auf Hilfsangebote für die Parteien und auf Aufklärung.
Dass viele Menschen Falschmeldungen im Internet unhinterfragt verbreiten, ist für den Innenminister Teil des Problems. Allerdings geht das auch nur, weil die sozialen Netzwerke selbst im Wahlkampf klare Lügen nicht grundsätzlich löschen müssen. Die Regeln für Facebook und Co. sind da immer noch freiwillig.
Die Bundestagsabgeordneten der CSU sind zu einer zweitägigen Sommerklausur im oberbayerischen Kloster Seeon zusammengekommen. Dabei bekräftigten Parteichef Söder und Landesgruppenchef Dobrindt ihre Forderung nach Steuersenkungen. Sie verwiesen darauf, dass im gemeinsamen Wahlprogramm mit der CDU Entlastungen vereinbart seien. Morgen wird Kanzlerkandidat Laschet als Gast in Seeon erwartet. Der leichte Anstieg der Corona-Zahlen in der vergangenen Woche geht laut Robert-Koch-Institut vor allem auf mehr Neuinfektionen bei jungen Erwachsenen zurück. Es gäbe mehr Fälle, vor allem in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen. Eine leichte Zunahme habe es auch bei Jugendlichen gegeben. Insgesamt sind die Zahlen aber weiterhin auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Das RKI registrierte 1548 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages, rund 560 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls leicht an und liegt nun bei 7,1.
Die Ausschreitungen in Südafrika weiten sich aus. In mehreren Städten des Landes wurden erneut Einkaufszentren und Lagerhäuser geplündert und zum Teil in Brand gesteckt, wie hier in Durban. Immer mehr Landesteile sind betroffen. Wegen der Plünderungen drohen inzwischen Versorgungsengpässe. Bei den Unruhen kamen bisher mehr als 70 Menschen ums Leben. Auslöser der Proteste war die Inhaftierung von Ex-Präsident Zuma. Die südfranzösische Küstenstadt Nizza hat heute der 86 Opfer des Terroranschlags vor 5 Jahren gedacht. Am frühen Abend wurde auf der Uferpromenade an die Getöteten und die mehr als 200 Verletzten erinnert. Am 14. Juli 2016 war genau dort ein islamistischer Attentäter mit einem LKW in eine Menschenmenge gerast. Er wurde von der Polizei erschossen.
Zum Schutz Venedigs beschränkt die italienische Regierung den Kreuzfahrttourismus in der Stadt. Vom nächsten Monat an dürfen nur noch kleinere Schiffe in das historische Zentrum einlaufen. Die Kreuzfahrtriesen müssen in einen nahegelegenen Industriehafen ausweichen. Die großen Wellen, die sie erzeugen, gelten als Bedrohung für die jahrhundertealten Bauwerke Venedigs.
Dieses Riesenexemplar von heute dürfte eines der letzten hier gewesen sein. Kreuzfahrtschiffe ab 25.000 Tonnen oder mit mehr als 180 Meter Länge bzw. ab 35 Meter Höhe dürfen Venedig ab August nicht mehr passieren. Sie belasten die Umwelt. Weil sie den Grund aufwühlen, schädigen sie das ökologische Gleichgewicht und greifen die Fundamente der historischen Gebäude an. Seit Jahren organisiert sich gegen die Kreuzfahrtschiffe massiver Protest. Im Juni hatten Experten der UNESCO vorgeschlagen, Venedig auf die rote Liste gefährdeter Kulturstätten zu nehmen. Nun hat das italienische Kabinett gehandelt. Es ist eine Entscheidung, die von der UNESCO erwartet wurde und von allen Reisenden, die schon einmal in Venedig waren und geschockt waren von der Größe dieser Schiffe, die den zerbrechlichsten und schönsten Ort der Welt passieren. Es ist eine wichtige Entscheidung. Die Ersatzroute soll nun nicht mehr am Markusplatz vorbei durch den Canale della Giudecca zur heutigen Anlegestelle führen, sondern weiter südlich zum Industriehafen Marghera. Die Tourismusbranche befürchtet Einbußen, denn gerade die Fahrt durch die Stadt gilt bislang als Höhepunkt der Kreuzfahrt. Und jeder Passagier gibt im Schnitt 200 Euro in Venedig aus. Der italienische Staat verspricht den Geschädigten finanzielle Unterstützung.
Die Lottozahlen 1, 12, 15, 26, 33, 49, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. Juli.
Das Tief verlagert sich langsam vom Westen in den Süden und sorgt in der kommenden Nacht im Westen und Süden gebietsweise für weitere ergiebige Regenfälle. Es gelten Unwetterwarnungen. Am Tag im äußersten Westen und vor allem im Süden gebietsweise ergiebiger Dauerregen, zum Teil unwetterartig, in der Mitte und im Osten neben Sonne örtlich kräftige Schauer und Gewitter. In der Nacht meist 17 bis 12 Grad, im Nordosten teils tropisch. Am Tag 24 bis 29 Grad, bei Dauerregen im Süden 15 bis 20 Grad. Am Freitag in der Südosthälfte hier unter kräftige Schauer oder Gewitter. Am Samstag im Nordwesten meist trocken mit Sonnenschein, sonst auch dicke Wolken mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Am Sonntag im Südosten weiter wechselhaft mit kräftigen Schauern und Gewittern, sonst überwiegend freundlich.